Dann versuche ich mal irgendwie eine Einleitung hinzubekommen, wobei Mona eigentlich immer besser ist in Einleitung. Willst du
Nee,
eine
nee,
Einleitung?
mach du das.
Ich soll eine
Ich will
Einleitung
dich
machen?
erst versagen sehen und dann helfe ich dir, wenn es nicht klappt.
Okay, wunderbar.
Hallo, ihr Lieben. Heute reden wir mit Stefan über Solea. Stefan ist Medium und Pianist. Er war 10 Jahre lang als Leiter der Jazzabteilung an der Musikhochschule München tätig, doch das Leben hatte anderes mit ihm vor. So ging er zum Beispiel nach Indien und fand seine Verbindung zu Solea.
Hallihallo und herzlich willkommen bei der Lichtakademie zu Tee oder Kaffee. Heute haben wir Stefan dabei.
Yay!
Haben jetzt gedacht, wir machen das zum Running Gag. Wir machen das jetzt jedes Mal.
Solange, bis sie kaputt sind.
Richtig.
Yay!
An Benjamin Blümchen früher, an meine Musikkassetten.
Stimmt, genau. Wen hast du mehr gemocht, Otto oder Benjamin Blümchen?
Schon so lange. Otto war sein Begleiter, oder?
Genau, das war, glaube ich, der Junge.
Ja, na schon den Elefanten.
Ich weiß noch, ich hatte diese Kassette, wo er im Krankenhaus war. Ich glaube, ich konnte die als Kind echt auswendig.
Ja, genau.
Wir hatten auch alle nur ein oder zwei Kassetten, die wir immer wieder gehört haben, ne?
Ja.
Richtig.
Und dann irgendwann stellt man fest, dass die Stimme von Benjamin Blümchen die gleiche Stimme ist wie Homer Simpson und wie Mr. Krabs. Und dann
Das.
ist die Welt zerstört.
Genau. Das ist eine wunderbare Einleitung. Ich finde, genauso können wir anfangen. Also, hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wir freuen uns und soweit wir wissen, wird es ja auch nicht das letzte Video sein, das wir heute mit dir machen. Wir starten aber jetzt erstmal mit der Runde mit dir durch und dann später mit der lieben Vicky. Da kommt noch etwas auf euch zu. Ihr könnt euch freuen.
Yay.
Ja, ich überlege gerade, wie haben wir uns eigentlich getroffen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube.
Also, ich glaube, ich habe euch entdeckt oder sozusagen, ich bin auf euch gestoßen, auf euren wunderbaren Kanal. Und eure Channelings, ich wusste ja noch gar nicht, wie viel ihr seid, die haben mich sofort tief angesprochen. Und ich glaube, so sind wir in Kontakt gekommen dann über ein paar Kommentare und so.
Ja, ich erinnere mich. Das war für mich so eins der ersten Highlights, wenn man noch ganz klein ist, so beginnt als Channeling-YouTuber oder wie auch immer man diese Berufsbezeichnung nennen möchte. Wo dann plötzlich da stand, ich bin dann gleich zum Mona gegangen, guck mal, Solia, Stefan von Solia hat mir geschrieben, oh mein Gott. So, das erste Mal, dass ja jemand Größeres mal irgendwie auf mich aufmerksam geworden ist. Das. Also ich kannte dich natürlich schon ein bisschen länger. Aber ja, das hat mich super gefreut. Und irgendwie haben wir dann, glaube ich, erst über YouTube ein bisschen, glaube ich, Kommentare ausgetauscht und dann haben wir uns letztens einfach mal getroffen. Und dann, genau, durften wir auch bei deinen Channelings dabei sein, deinen Monats-Channelings.
Kann man nur empfehlen, da mal
Genau,
durchzuschauen.
tatsächlich. Die sind live und da kann man sich, ich glaube, per Zoom mit anmelden auf Stefans Webseite, die wir hier unten einblenden werden. Gibt es einen Job? Ich glaube,
Lieber
Stefan.
André im Schnitt, vergiss es nicht.
Genau. Ich glaube, für ein kleines Geld kann man da auf jeden Fall mitmachen. Und das Tolle ist, neben dem Monatschanneling kann man da auch eigene Fragen stellen, was ich super wertvoll finde. Stefan hat mich da zu eingeladen und die Antwort hat mich fasziniert damals. Ja. Wie bist du eigentlich überhaupt zur Spiritualität gekommen? Warst du es schon irgendwie immer oder gab es so einen Aha-Effekt bei dir?
Also ich denke mal, dass wir alle seit jeher und immer spirituell sind. Es ist bloß die Frage, wann es bewusst wird, wann bewusst der Weg der Spiritualität beginnt. Also ich würde sagen, bei mir war die Musik der Wegbereiter zur heutigen Spiritualität, weil ich durch die Musik, also ich bin Musiker, gelernter Musiker, habe Musik studiert und sehr lange als Musiker gearbeitet. Und durch die Improvisation, der ich mich hauptsächlich widme, habe ich schon immer das Geistige aufs Klavier gebracht. Ich kann bis heute nicht erklären, wie Improvisation wirklich funktioniert, aber ich habe sehr tiefe Momente beim Improvisieren, wo ich auch Dinge spiele, die ich selber nicht geübt habe oder die meinen eigentlichen Denkhorizont übersteigen. Und ich glaube, das war der Wegbereiter schon immer von frühester Kindheit an. Aber der eigentliche oder bewusste Einstieg ist erfolgt wirklich über die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? Das habe ich meinem Onkel damals gefragt. Mein Onkel hat mir damals auch meinen ersten Klavierunterricht gegeben als Kleiner und hat mich da schon sehr inspiriert und gefördert. Und viele, viele Jahre später, wir waren zwar immer in Kontakt, habe ich ihm mal die Frage gestellt, was soll das alles hier, unser Dasein, was sollen wir denn eigentlich machen, worum geht es da? Und da hat er mir auch erstmals den Begriff Channeling nahegebracht. Er hat mir erzählt von den Büchern von Lavada Hasselmann, die Archetypen der Seele und die Seelenfamilie und Welten der Seele. Und er hat mir so, ja, da eine Tür geöffnet, die lange geöffnet werden wollte. Und ich habe mir dann die Bücher gekauft und habe sie verschlungen und habe auch durch den Transfer zur Musik, habe ich dann viele Dinge irgendwie in mir kombinieren können und habe diese Brücke in diese Welt, ja, ganz leicht geschafft. Und ja, aus diesem Buch ist auch dann meine erste Channeling-Erfahrung damals entstanden.
Wow,
Das ist ja
okay.
spannend, weil ich finde es krass, wenn du jetzt sagst, das ist so deine erste Erfahrung. Bei den meisten ist ja der Prozess, sag ich mal, sehr, sehr langsam und man kommt über verschiedenste Gespräche drauf. Aber da hast du ja wirklich jemanden gehabt, der, sage ich jetzt mal, schon ganz tief drin war. Und ich könnte mir vorstellen, wie war das dann? Hat er den Übergang dann so sanft gemacht oder hattet ihr wirklich diese komplett neue Welt auf einmal aufgestoßen?
Der hat sie mir auf einmal aufgestoßen, aber nach meinen Fragen. Ich war dann wahnsinnig neugierig und habe immer wieder tiefer gebohrt. Und wir waren zu der Zeit in einem Hotel zu Gast, wo ich als Pianist gespielt habe. Und ich habe ihn dort eingeladen. Das heißt, wir haben ganz viel Zeit gehabt, dann auch am nächsten Tag noch drüber zu reden. Und ich habe immer weiter gebohrt, weil ich gemerkt habe, jetzt irgendwie bin ich an was dran, was schon lange bereit war, sich zu öffnen. Und ja, so hat er auch eine ganz neue Beziehung angefangen mit meinem Onkel auf neuer Basis, nicht nur mit der Musik, sondern auch eine sehr intensive Phase, wo wir uns immer wieder über Spiritualität auch ausgetauscht haben.
Das klingt echt schön. Ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen auf dich gewartet. Klingt fast so. Auf den Moment. Und war so schlau, dass er gewartet hat, bis du fragst. Schön, toll. Klingt nach einer Absprache auf Seelenebene, dass er das dann wohl dich vielleicht ein bisschen begleiten darf.
Ja. Und ganz, ganz viele Personen auf diesem, sowohl auf musikalischen als auch auf spirituellen Weg.
Ja, da hast du schon zwei Fragen vorgenommen, die habe ich mir extra aufgeschrieben. Einmal wollte ich wissen, wie ist es bei dir? So channelst du die Musik? Und natürlich wollte ich an sich nach deinem Beruf fragen, aber schon, siehst du, hast du gleich auch schon vorgespürt, was für Fragen kommen werden. Ja, wie ist es? Spielst du jetzt noch Klavier? Bist du noch aktiv Musiker? Oder was treibst du so, wenn du nicht gerade meditierst?
Also ich spiele sehr viel Klavier, und auch diverse andere Instrumente, die um mich herum wohnen.
Die Handpan.
Genau, ganz neu zu mir gekommen. Die Handpan, die spiele ich aktuell am meisten. Das ist einfach wie ein neues Spielzeug. Das war seit jeher. Das Klavier war auch seit jeher ein Spielzeug. Also ich habe nicht den klassischen Weg eingeschlagen, dass ich erst Unterricht genommen habe, sondern ich habe erst Klavier gespielt. Also es war wirklich als Spielzeug dargestellt. Und so ist es jetzt auch immer noch, dass ich sehr gerne spiele, aber ich arbeite nicht mehr als Musiker. Also ich trete kaum mehr auf. Corona hat das sowieso alles eingestampft. Aber die Musik hat immer noch einen festen Stellenwert bei mir und ich lasse sie einfließen in meine neue Arbeit oder meine momentane Arbeit. Ich unterlege die Meditationen und die Channelings mit Musik. Und ja, gerade habe ich auch einen Song produziert. Der kommt in Kürze raus, je nachdem, wann das Video rauskommt. Da ist er dann vielleicht schon rausgekommen. Einen Popsong. Also was mir so in den Sinn kommt, das ist auch kreative Spielwiese nach wie vor, aber eben nicht mehr als Broterwerb.
Ich könnte mir vorstellen, das macht es viel freier, oder? Weil ich finde, wenn du so einen künstlerischen Beruf hast, von dem du irgendwo auch abhängig bist, ich kann mir das als schwierig vorstellen, wenn du dann in diesem Zwiespalt bist zwischen, du möchtest eigentlich das, was du liebst, auf diese sehr kreative Art und Weise leben und auf der anderen Seite musst du aber vielleicht auch ja, auf eine gewisse Art und Weise gefallen, um eben deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da könnte ich mir vorstellen, dass dir das jetzt viel mehr Freiheiten eröffnet.
Ja, also muss man schon sagen, dass das Profileben als Musiker birgt einige Risiken, oder bringt einige Risiken mit sich, weil man natürlich seine Seele aufs Tablett legt und es dem rauen Wind der Materie aussetzt. Bei mir war es auch so, dass ich durch meine vielfältige Tätigkeit einerseits viel gesehen, viel gelernt habe, aber andererseits hat ein bisschen was auch Schaden genommen in der Zeit, dem Kommerzialisieren auch von Musik und in dem dieser wirtschaftlichen Spange sein oder nur wenn das Profitum überhand nimmt und dieser Druck entsteht und der entsteht natürlich auch durch die Hochschulausbildung, wo sehr viel Leistung gefordert ist und so weiter. Und deswegen habe ich auch irgendwann mal den vorläufigen Schlussstrich ziehen müssen, weil ich mal eine Pause gebraucht habe und mal wirklich überlegen, was ich eigentlich noch an der Musik habe und was ich an der Musik noch möchte. Denn ich habe in meiner Hochschulzeit, als ich da als Dozent unterrichtet habe, auch sehr viel erzählt und habe mich irgendwie leer geredet und auch leer gespielt. Und deswegen habe ich dann wirklich eine zweijährige Auszeit erstmal genommen mit Schließen der Kündigung und wirklich nochmal neu angefangen, weil ich wirklich auch wissen wollte, was denn da noch verborgen ist in der Musik oder was sonst noch in mir verborgen ist. Und da habe ich mich nochmal auf die Reise begeben und habe wirklich auch meiner Seele gesagt und dem Leben gesagt, okay, ich lege das jetzt nochmal aufs Tablett, mein Leben und meine Berufung und ich schaue mal, was passiert. Ich wollte das Leben dann wirklich improvisieren, habe mir damals mit meiner damaligen Frau einen Camper gekauft und wollte mal durchs Leben improvisieren und schauen, was dann passiert, wenn man sich mal so verhält, wie ich es in der Musik auch tue. Sich nicht viel vornehmen und mal schauen, wo es einen hinträgt. Und so bin ich ja mit einigen Umwegen zu Solia gekommen oder Solia zu mir.
Da sind wir ja schon beim
spannenden Punkt. Ne?
Genau, ja. Ich kenne niemanden, der Solia gechannelt hat bis jetzt vor dir. Und ich glaube, das ist auch so, nicht ganz, aber so auf jeden Fall deine Hauptquelle. Und was mich super interessieren würde, ist erstens, also wie bist du zu Solia gekommen und was ist Solia eigentlich? Ist es ein Wesen oder ist es so ein Wesenskomplex? Wo kommt es her? Hat es eine Geschichte oder sie? Und wie kommt diese spezielle Verbindung, wo kommt die her? Hast du da eine Ahnung? Ist es vielleicht schon außerhalb dieses Lebens im Endeffekt irgendwie entschieden worden oder kennt ihr euch vielleicht sogar schon länger oder kommst du aus Solia? Das sind so Fragen, die ich mir stelle.
Das habe ich in der Tat noch nicht gefragt, ob ich selber aus Solia komme, aber ich kann viel erzählen, was Solia über sich gesagt hat. Das ist vielleicht im zweiten Schritt, wie Solia zu mir gekommen ist oder ich zu Solia. Mit dem fange ich mal an. Also ich habe natürlich nicht von 0 auf 100 begonnen. Ich habe erst sehr weite Ausflüge in der geistigen Welt gemacht und habe mich jahrelang ausprobiert. Wie gesagt, durch dieses Buch Die Seelenfamilie, wo es eine sogenannte Seelenanrufung gab. Und die habe ich damals gemacht und habe medial aufgeschrieben. Das waren so die ersten Gehversuche. Aus ein paar Wörtern sind dann längere Texte geworden. Ich habe das erstmal auch nur für mich gemacht. Ich habe niemand was davon gesagt. Ich wollte das erstmal für mich selbst erfahren und habe da wirklich tiefe Antworten für mich gefunden, die wirklich sehr, sehr hilfreich waren für meine, für all meine Lebensfragen. Und ich bin dann tiefer eingestiegen, habe mal eine Medialitätsausbildung auch gemacht, um das Ganze mal so ein bisschen in Form zu gießen und neue Impulse zu bekommen. Und ja, es lief alles noch so im Untergrund nebenher, neben meiner Musikertätigkeit. Und erst auf der, bei der ersten Auszeit, als ich in Indien war, so ein Sabbatjahr genommen habe, bin ich nach Indien gefahren, in den Ashram von Amma. Und am letzten Tag vor meiner Rückkehr nach Deutschland bin ich wie jeden Morgen aufs Dach gegangen zum Meditieren. Das habe ich jeden Morgen gemacht, bin ich sehr früh schon aufgestanden immer. Und an diesem Morgen hatte ich das erste Mal das Gefühl oder den Impuls, dass ich mein Handy mitnehmen möchte. Weil auf dem Handy nehme ich immer Channelings auf, spontane Channelings, und das ist die ganzen Monate davor nicht der Fall gewesen. An diesem Morgen wollte ich das Handy mit nach oben nehmen, und dann habe ich oben auf dem Dach den Impuls gehabt, dass da irgendwas durchkommen will. Und ich habe dann auf Aufnahme geschaltet und habe aufgenommen, und dann kam eine mittellange Botschaft, und da war auch drin versteckt, dass ich, weil ich auf der Suche war, das war der letzte Tag vom Ashram, bevor es wieder zurückkam, und ich wusste nicht genau, wie es dann weitergehen soll. Ich war irgendwie upside down, das hat alles auf den Kopf gestellt, und da kamen Worte wie, ich wäre ein Kommunikator für die Welt. Und ich konnte damit nichts anfangen, außer dass noch gesagt wurde, meine medialen Fähigkeiten liegen noch brach und ich darf mich darum kümmern, dass sie weiter entfalten. Und das Spezielle an dieser Botschaft war die Schlussformel, die hatte ich bis jetzt noch bei keinem Channeling. Da stand, du bist bereit für eine neue Zeit oder für diese Zeit, wir grüßen aus der Ewigkeit. Und erst viele Jahre später hat sich herausgestellt, dass das die offizielle Schlussformel ist von Solia. Die meine Followers kennen sie aus vielen Channelings. Sie haben ein paar Varianten, aber das ist so die Hauptformel.
Manchmal reimen sie auch.
Reimen sie auch in anderer Art und Weise. Und ich hatte aber noch kein Gefühl, keinen Namen und so weiter, und was das bedeuten sollte. Und bin ich zurückgekehrt nach Deutschland, dann war lange Zeit Pause, und vor meinem Weggang aus Deutschland mit dem Wohnmobil habe ich noch eine Ausstellung gemacht, weil ich habe eine Zeit lang auch intensiv gemalt, abstrakte Acrylbilder, und bei der Vorbereitung der Ausstellung habe ich ganz neue Bilder gemalt, und die waren alle so wild abstrakt, und es gab ein Bild, das hat sich komplett unterschieden von allen anderen Bildern. Es war in einer sehr großen Ruhe habe ich das gemalt mit der Hand und nicht mit dem Pinsel. Es war ein Energiebild. Und das habe ich intuitiv Solia genannt, weil es ist so ein Sonnenzeichen gewesen. Und Solia heißt, wie Sie mir später gesagt haben, im Zeichen der Sonne. Und ja, ich habe aber immer noch nicht gewusst, was da dahinter steckt. Es war einfach erstmal das Bild. Dann noch ein paar Jahre später, 2 Jahre später, als ich dann schon in Spanien angekommen bin, im Wohnmobil, hatte ich eine Serie von intensiven Träumen, die mich animiert haben, meine Blöcke, ich habe von Blöcken geträumt, meine Blöcke, die vollgekritzelt waren mit Channelings, irgendwie zu ordnen. Das war der eine Impuls, und der andere war auch, einen Blog zu machen, also die zu publizieren. Da kam dann die Idee, eine Internetseite zu machen. Auf diesem Weg lag auch Donald Trump. Donald Trump ist letztendlich der endgültige Auslöser für meinen Kontakt mit Solia. Denn so 2016, als er gewählt wurde, habe ich mich intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Es hat viele Fragen in mir, wie auch in vielen anderen, aufgeworfen. Und ich habe dann am 21. Januar 2017, am Tag seiner Vereidigung, habe ich mich spontan hingesetzt und wollte ein Channeling machen, einfach mal zu seiner Person. Ich muss noch umgekehrt, ich weiß noch, was davor gewesen. In der Wahlnacht war es so, dass ich mir diese Wahlveranstaltung angeschaut habe, wie viele anderen auch gedacht habe, dass es die Hillary wird. Bin mit diesem Gefühl auch ins Bett gegangen und dann habe ich die ganze Nacht fiebrig geträumt, dass Donald Trump Präsident wird. Und am nächsten Morgen war es dann tatsächlich so und ich wusste, dass es irgendwas mit mir zu tun hat, diese Wahl, weil normalerweise nehmen mich politische Ereignisse nicht so mit, dass ich wirklich auch träume. Ich wusste, es hat irgendwas mit mir zu tun, auch mit der Welt. Und daraufhin habe ich dann das Channeling gemacht. Am Tag seiner Vereidigung wusste aber auch nicht, dass er da vereidigt wird. Und dieses Channeling, also indem ich einfach wissen wollte, wie die geistige Welt seine Wahl sieht, ich habe also eine offene Frage gestellt, wer möchte darauf antworten. Da habe ich das erste Mal Kontakt mit Solia gehabt, ohne zu wissen, dass es Solia ist. Es war aber eine sehr starke und tiefe und schwere Energie, also von der Trance her, in der ich war, war es so schwer und so tief wie noch nie zuvor. Und gemeldet hat sich als Absender eine Instanz namens Azrael. Und ich habe dann nach und nach gefragt, wer Azrael ist oder wer seid ihr? Und so hat sich dann der Kontakt zu Sumir entwickelt. Und ich kann heute sagen, oder was Sie mir gesagt haben, dass es ein Kollektiv ist aus circa 20.000 Seelen, die alle hier auch inkarniert waren und ihren Inkarnationszyklus schon abgeschlossen haben und nun wieder zurückgekehrt sind in die astrale Welt. Und dort, so haben sie es mir erklärt, in gewisser Weise eine Art Auffangstation sind für Seelen, die wieder zurückkommen von ihrer Reise und die vielleicht teilweise auch einen abrupten Weggang hatten aus diesem Leben. Sie haben so gesagt, es ist vergleichbar wie eine Intensivstation, wie ein oder ein Aufwachraum in einem Krankenhaus, wo die Menschen wieder langsam so in die Welt zurückkommen, so ein Aufwachraum. Und sie haben so einen Aufwachraum sozusagen in der astralen Welt, um die Seelen langsam wieder in die astrale Welt einzugewöhnen. Das ist die eine Mission von ihnen. Und die andere ist, uns in diesen Zeiten des Umbruchs zu helfen und beizustehen und Antworten zu geben, aus ihrer Erfahrung heraus, weil sie diesen Weg ja schon komplett gegangen sind und nun aus einer ganz anderen Liebe sprechen können. Und die 20.000 Seelen, darunter ist einer auch Azrael, sind verbunden durch ihre heilerische Energie. Sie sind also heilerische, seelische Energien und wirken deswegen auch ganz besonders auf dieser Herzebene. Also es ist weniger intellektuell wie vielleicht bei anderen, Instanzen, zum Beispiel die Quelle, die bei der Warte Hasselmann durchkommt. Das sind Gelehrten- und Weise-Energien. Das ist eine ganz andere Ausdrucksform. Und Solia drückt sich relativ einfach aus, mal auch sehr poetisch mitunter und sehr herzverbunden, sehr herzensnah. Und das ist ihre eigentliche Mission. Also Solia steht für im Zeichen der Sonne. Und das ist die Kernmission, uns wieder den Zugang zur eigenen Sonne, zur eigenen Freude wiederzubringen. So mal in kompakter Form, was sie mir unter anderem gesagt hat.
Wow, krass. Das heißt also, so Lia oder ja, dieser Seelenkomplex, die sind Erdlinge, wenn man so möchte. Sie waren hier auf der Erde. Okay.
Sie waren hier auf der Erde, sie haben aber auch Erfahrungen in anderen Daseinsformen. Und ja, genau.
Das finde ich gerade voll schön, was du gesagt hast mit dieser Intensivstation. Das erinnert mich nämlich gerade dran. Wir waren nämlich kurz nachdem meine Oma damals gestorben sind, zufällig bei einem Channel-Medium. Und tatsächlich hatte sie sich gemeldet, aber eine komplett wirre Nachricht mit: Ich muss meinen Apfelkuchen fertig backen, so nach dem Motto. Wo man einfach so merkt, einfach wenn dieser Übergang passiert und die Leute das nicht verstehen oder auch überhaupt keine Vorstellung davon haben können, was ja nach dem Tod vielleicht auch passieren kann oder dass es überhaupt in irgendeiner Art und Weise ja weitergeht, ist es, finde ich, irgendwie schön zu wissen, dass da einfach Leute sind, die dann da sind an der Stelle und die Leute wieder auffangen.
Ich fand es sehr schön damals, als dieses Channeling im Rahmen von dem Monatschanneling wurde so eine Frage gestellt von einem Teilnehmer direkt an zu dir. Und sie haben dann sich auch persönlich sozusagen über die Namen vorgestellt. Also Asrael war nur eine der Instanzen, die erste. Und ich habe auch gefragt, was es mit den Namen so auf sich hat. Asrael war zum Beispiel damals sehr sinnbildlich auch für das Channeling über Donald Trump. Denn Asrael bedeutet im Islam, ist der Engel des Todes. Wobei der Engel des Todes nichts Todbringendes ist.
Wandlung.
Eigentlich die gleiche Funktion. Das ist auch ein Engel, der die Seelen begleitet, wieder zurückbegleitet. Und es hat natürlich einen sehr starken Bezug damals gehabt, energetisch auch. Den Islam und so weiter, die Vereinigten Staaten und Nahe Osten, so diese ganze Verbindung, hat mir damals schon so einen Eindruck gegeben, dass die Namen und die Instanzen auch energetisch da Einfluss nehmen und einen zusätzlichen Bewusstseinsflavor in dieses Channeling geben. Und so hat mir Solia dann auch erklärt, also es gibt zum Beispiel, ich kann nicht alle 20.000 aufzählen, ich kenne auch nicht alle 20.000, aber viele kenne ich. Also Golome ist einer und Niamey, Angadon, Methusalem, Aladdin hatte ich auch, also ganz bunt. Und Sulia hat mir das so erklärt, dass ihre Antworten einerseits eine Antwort sind von einem Einzelmitglied. Also es gibt immer einen Wortführer, der sich zuerst meldet, der sozusagen auch die Nachricht energetisch erstmal so einbettet und den ersten Impuls gibt. Und über den schwinge ich mich auch ein. Und dann wird es aber eine kollektive Antwort. Also wie so ein Gremium entsteht eine kollektive Antwort von Sulia, von dem ganzen Kollektiv. So haben sie es mir durchgegeben, wie sie sich vernetzen und arbeiten miteinander.
Ist das nicht schön?
Voll spannend.
Ja, ich finde, das ist toll, weil im Endeffekt wollen wir Menschen ja irgendwie auch diese Verbindung. Man merkt es ja immer mehr, dass wir diese Trennung weghaben wollen und zwar schon irgendwie unsere Individualität noch behalten wollen, aber eine viel, viel tiefere Verbindung irgendwie aufbauen wollen. Und das ist einfach schön zu hören, wie das dann funktioniert. Ich stelle mir das auch manchmal vor, also so größere ja, Seelenkomplexe wie so ein kleines Netzwerk, wie so ein Gehirn. Und jedes eine ist ein Neuron, aber dieses Neuron selbst ist halt schon eigentlich eine komplette Seele oder ja, hat einen eigenen Geist. Und trotzdem funktioniert es halt wie so ein Blitzgewitter. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Im Endeffekt ist ja alles irgendwie aufgebaut von unten nach oben. Und klar, wenn ein Geist da ist, dann kann der für sich denken. Aber wenn man sich zusammenschließt, entsteht ein viel, viel größerer Geist. Das ergibt irgendwie voll Sinn.
Haben Sie
Und
auch explizit auch in dem anderen Channeling, als Sie auch die Arbeitsweise generell der geistigen Welt erklärt haben, haben Sie auch gesagt, es ist nichts anderes als bei euch, diese Art von Vernetzung. Nur, dass es bei uns einfach noch etwas träger ist durch unsere Dichte, die wir haben. Aber auch das ändert sich ja auch gerade in dieser Zeit. Es wird alles viel schneller, es manifestiert sich schneller, die Kontakte kommen intuitiver zustande und sie laden uns auch immer wieder ein, genau diese energetischen Verbünde, die sie auch ja, bilden, auch auszunutzen, diese Synergieeffekte zu nutzen und uns untereinander zu verbinden, um diesen Energieball auch zu bilden. Sie beschreiben sich auch als Energieball.
Ja. Für mich ist es auch so, immer wenn Menschen zusammenkommen und irgendwas bauen, jetzt hier die Lichtakademie oder unsere Kampfkunstschule oder eine Firma, dann hat die auch eine ganz eigene Energie und irgendwie ist das schon wie ein Wesen. Und also manchmal bin ich ja schon fast überrascht, wenn ich mir die Menschen angucke, so einzeln, und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, dass wir das alles hier überhaupt hinbekommen. Also ich meine schon alleine, dass wir jetzt hier kommunizieren zwischen Spanien und Deutschland und diese ganze Technik drumherum, alles WLAN und tralala, dass wir das hinbekommen. Also wenn man zwischen Menschen teilweise redet, denkt man, wie sind wir überhaupt in der Lage, solche Informationspakete zu übertragen, um so etwas zu erschaffen? Das wundert mich immer wieder und begeistert mich auch immer wieder. Oft ist es immer so, man denkt ja, ach, die Menschen. Ja, aber wenn man sich einfach anschaut, was wir so alles erschaffen können, das ist ja schon Wahnsinn. Und wenn man dann noch denkt, wie es mal ist, wenn du kennst ja dieses Gefühl, du kriegst ja nicht mehr, manchmal auch, manchmal sind es Worte, aber manchmal kriegst du einfach einen kompletten Gedanken, wie so ein Paket, zack, rein. Und das ist in einer Sekunde da und du weißt sofort, was gemeint ist. Und wenn wir das dann irgendwann vielleicht auch mal erreichen, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das irgendwann körperlich geht, so je mehr wir in die fünfte Dimension kommen, dass wir uns nur noch anschauen müssen, wenn wir uns überhaupt noch anschauen müssen. Und was das für ein riesen Sprung sein wird.
Hauptsächlich, wenn man einfach bedenkt, wie ungenügend die Kommunikation ist, die wir haben, jetzt nicht abhängen, jetzt mal ganz unabhängig von der ganzen Technik, ob die funktioniert, ob die uns ärgert oder was auch immer, sondern einfach, wenn man mal schaut, wie viel bei Worten verloren geht oder wie viel durch Worte einfach an Missverständnissen passiert. Eigentlich ist es ja so, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, hätte man jetzt Herz-zu-Herz-Kommunikation in gewisser Weise, dann und man vergleicht es, dann ist es einfach eigentlich so ungenügend, da geht so viel Information verloren und trotzdem ist man in der Lage, solche wahnsinnigen Welten zu schaffen. Ob man die jetzt gut oder schlecht findet, ist fraglich, ist vielleicht auch immer eine Frage des Yin-Yang, was man draus macht und wofür man das Ganze benutzt, ist letztendlich auch wieder nur ein Werkzeug. Aber insofern schon faszinierend, wie man einfach irgendwie immer mit dem, was man hat, das Maximum rausholt. Und ich glaube, das wird richtig spannend zu sein, die nächsten Jahre zu beobachten, wenn einfach immer mehr Leute bei sich ankommen und vielleicht auch ihre Fähigkeiten entdecken und einfach auch dieser Connect auch, ja, was man vielleicht auch viel, viel früher einfach auch schon hatte und wir jetzt über die Technologisierung wieder verloren haben, wenn das eben wiederkommt.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, was durch die Worte verloren geht und wie viele Worte brauchen wir eigentlich noch in der Kommunikation der neuen Zeit. Neben der Arbeit mit Solia widme ich mich ja auch noch dem Thema Seelensprache. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade erwähnt hast. Seelensprache ist ja, ich bezeichne es als eigentliche Muttersprache. Es ist für mich, wenn ich es erklären möchte, was ich nicht vollends kann, ist es die einzigartige Mischung, die jeder Mensch an Sprachen gesammelt hat, jede Seele an Sprachen gesammelt hat, in ihren Inkarnationen und auch in ihren...
Die Essenz irgendwie, oder?
Ja, und die Seele unterscheidet nicht so, trennt nicht so ab, Leben, Leben, sondern für die Seele ist das eine einzige Sprache, ein einziger Klang. Und der ist bei jedem Menschen natürlicherweise anders. Und bei mir ist die Seelensprache 2013 in mein Leben gekommen, ganz unvermittelt. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und wollte eigentlich ein Channeling machen damals und habe einfach angefangen, am Beginn des Channelings, ungefragt kamen Seelenworte rein, die sich ganz natürlich angefühlt haben, aber die ich nicht verstanden habe, aber so eine Wärme in mir ausgelöst haben. Und Ich habe dann erstmal musikalisch damit gearbeitet. Das waren Mantren, das waren Seelenmantren. Ich hatte mir die auch ein paar Wochen davor gewünscht, hatte ich mir Mantren gewünscht für meine Musik, weil ich hatte davor ein sehr intellektuelles musikalisches Projekt mit 12-Ton-Musik. Vielleicht sagt ihr das was, das ist experimentelle, sehr dissonante Musik, sehr intellektuell konstruiert. Wollte ich damals unbedingt machen, war auch wahnsinnig spannend, mal mit dieser totalen Struktur zu arbeiten. Und dann habe ich mir was Neues gewünscht. Und das waren eben diese Mantren. Dass die in dieser Form zu mir kommen, das wusste ich natürlich nicht. Aber es war der Beginn einer neuen Reise und die Reise führte dann hin zur Seelensprache, die man nicht nur in Worten oder in Mantren sprechen kann, sondern wirklich als, als voll ausgebildete Sprache, die schon da ist, die ist in jedem Menschen schon angelegt und nicht voll entwickelt, die entwickelt sich auch immer weiter, aber man muss sie nicht lernen wie eine Fremdsprache. Deswegen sage ich auch, Seelensprache ist eine Nahsprache. Die ist so nah, dass man sie direkt wieder sieht, weil man immer schaut, wo ist denn meine Seelensprache? Wie man jetzt weil wohnt sie ja direkt schon in dir. Und ich habe dann angefangen nach jahrelanger Erforschung und Erfahrungen mit der Sprache auch einen Kurs zu entwickeln, eine Initiation für die Menschen, die die Hilfe brauchen, weil zu vielen kommt sie einfach auch so und viele sprechen sie auch von oder konnten sie als Kind noch sprechen, bevor man ihnen es ausgeredet hat. Manchen hat man zum Beispiel auf den Mund geklopft und hat gesagt, sprich nicht so einen Blödsinn. Und so ist die sozusagen in die Versenkung verbannt worden. Und das ist auch eine Qualität, die auch jetzt langsam nach oben kommt, dass die Menschen sich nach einer neuen Kommunikationsform sehnen. Und ich habe mittlerweile schon einen ganz beachtlichen Pool an Seelensprechern, die schon ihre Seelensprache entdeckt haben. Und wenn wir dann auch via Zoom am Ende des Kurses von Seele zu Seele sprechen, jeder in seiner Seelensprache, dann merkt man erstmal, was Kommunikation auch bedeuten kann, welche Ebene da angesprochen wird, wenn man sich seelisch unterhält und ohne diesen intellektuellen Austausch. Das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und man kann stundenlang wirklich reden, ohne sich zu erschöpfen. Im Gegenteil, man lädt immer weiter auf, das Herz wird immer weiter und man weiß gar nicht, was man gesagt hat, aber es ist einfach ein wunderbar auch wieder lustig. Man hat wieder seine Lebendigkeit, seine Fröhlichkeit und weiß gar nicht, wie einem geschieht. Ja, es ist und auch von Solier kann man eine Durchsage, dass Seelensprache ein Teil der neuen Zeit ist, dass man auch lernt, neu zu kommunizieren, ohne das Potenzial der Verletzung, die in unserer Kommunikation ja so angelegt ist. Also wenn man sich mal mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, merkt man, wie unsere Sprache gespickt ist mit Angriffen. Oder in deinem letzten Video, ich pfeife auf deine Meinung, ist es ja auch im Prinzip so, wo wir uns übergriffig, ganz unbewusst verhalten, dem anderen was aufzwingen. Das ist in der Seelensprache gar nicht möglich.
Stimmt. Ja, ich finde es zwar spannend, also ich finde auch die deutsche Sprache oder überhaupt Sprache unglaublich spannend, wo man es schon darüber hat, wie einzelne Wörter sch schwingen können und wie unglaublich exakt Sprache sein kann. Es ist Wahnsinn, was wir eigentlich aus diesem Tool rausholen könnten, wenn wir darin alle geschult wären, sind wir aber nicht. Und ja, für mich hat das Gefühl, ich habe so das Gefühl, diese Seelensprache, das ist wie so ein Übergangsmedium von der Zeit, wo wir uns noch nicht gegenseitig so channeln können, sondern irgendwie, wo das vielleicht so beginnt, dass das wie so ein kleiner Bauklotz, der aufeinander gesteckt wird, wo man, ja, vielleicht braucht man das noch am Anfang so, dass der Mund sich bewegt und dass da Wörter rauskommen, dass man das dann auch spürt, diese Verbindung. Ich hatte das tatsächlich auch mal. Und zwar mit meinem Opa vor seinem Tod. Da ja, war im Kopfchen nicht mehr alles so ganz klar, sage ich mal. Also Zeit und Sprache, super kompliziert. Also ich bin irgendwann mal von der Leiter gefallen, auf den Kopf gefallen und dann war das alles nicht mehr so richtig da. So die Erinnerung von damals halt schon noch, aber Neueres nicht. Hat mich teilweise auch nicht erkannt und mich als Einbrecher gesehen und dann mit Tellern beworfen oder so. War ziemlich lustig, also nicht lustig, aber eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Auch zum Beispiel sich das nicht schlimm zu finden. Also meine Oma fand das total schlimm und wollte sich entschuldigen und sich so, nein, das ist vollkommen okay. Aber das Spannende war, wir saßen einmal zusammen und ich wusste halt, ja gut, es geht zu Ende und ich habe die Zeit total genossen mit ihm. Und er hat dann von seiner Kindheit erzählt, aber halt komplett zusammenhanglos. Also was auch immer er versucht hat zu sagen, es kam eigentlich nicht an. Aber wir haben 3 Stunden geredet. Das war unglaublich, obwohl er, also er hatte keine Seelensprache, er hat einfach nur irgendwie versucht, noch die Wörter, die er hatte, irgendwie in eine Verbindung zu bringen. Und sie haben eigentlich nicht mehr wirklich Sinn ergeben. Aber ich glaube, ich hatte nie so eine tiefe Verbindung zu ihnen wie in diesem Moment, weil wir haben uns wirklich auf einer anderen Ebene verstanden. Ich habe so viel gefühlt von ihm, was er mir eigentlich sagen wollte. Und das Drumherum, was die eigentliche Erfahrung war, die war eigentlich gar nicht so wichtig, sondern diese Verbindung, die war schon phänomenal. Also, ja, es ist spannend, Sprache.
Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn man sich jetzt, wir hatten es neulich darüber, welchen Einfluss irgendwie auch Tiere haben, weil zum Beispiel, dass Hunde den Menschen Vertrauen lernen und Katzen irgendwie so eine gewisse Wertschätzung für Verständnis und Empathie spiegeln. Und in gewisser Weise könnte ich mir vorstellen, dass was ihr jetzt beide beschreibt, ist ja eigentlich auch das, was ganz viele einfach auch mit Tieren und denen ihren Seelen verspüren. Da findet ja auch eine starke Art der Kommunikation statt und es bilden sich sehr, sehr tiefe Verbindungen auch. Und da braucht es auch keine Sprache. Und trotzdem versteht man sich blind auf einer gewissen Ebene, auch wenn man jetzt darüber natürlich diskutieren kann, auf welcher Entwicklungsstufe wer jetzt steht, finde ich, ist völlig irrelevant. Schlussendlich, ja, ist die Liebe da und dafür braucht es die Sprache nicht.
Also Tiere verstehen auch übrigens sehr gut Seelensprache. Also ich habe das auch mit diversen Hunden und Katzen und so weiter ausprobiert. Und die schauen im ersten Moment, wenn man mit ihnen spricht, ist ein gewisses Erstaunen. Und ja, es kann einem vor allem selber auch helfen, seine. Also die Tiere brauchen es sowieso nicht, aber uns hilft es manchmal, mir hilft es manchmal, wenn ich mich durch diese Sprache kann ich mich von meinem geistigen Konstrukt verabschieden. Ich komme dadurch in die natürliche Verbindung wieder, die mir durch die Begrifflichkeit und durch das Beschreiben oft verwehrt ist. Also wenn ich einen Baum sehe und ihn als Baum beschreibe und dann im Konzept Baum bin, dann bin ich nicht in der Verbindung und kann nicht das wahrnehmen, was der Baum eigentlich an Energie und Ausstrahlung für mich bereithält.
Die Schublade ist dann offen. Ne? Ja, tatsächlich. Ich kann mich auch erinnern, als Kind habe ich nie verstanden, warum Menschen überhaupt mit Tieren reden. Das war für mich so komisch. Ich habe es mir mittlerweile auch angewöhnt, aber tatsächlich eher angewöhnt, mit Tieren zu reden. Für mich war das irgendwie viel selbstverständlicher, gar nicht mit denen reden zu müssen und also trotzdem irgendwie zu kommunizieren. Aber ja, irgendwie mache ich es jetzt doch. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das damals auch schon so intuitiv, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich glaube, die spüren das auch so. Aber ich weiß definitiv genau, wann unsere Katze Hunger, Durst hat oder raus will. Oder nicht, da braucht man nicht mal den Ton des Miauens zu wissen. Man muss sie nur anschauen, man spürt es. Und es gibt ja auch so unglaublich tolle, ich glaube, es war aus Russland eine Studie. Und zwar haben sie da einfach Frauchen genommen und Frauchen ist irgendwo hingegangen in den Park und hat sich mit einer anderen Freundin getroffen und es wurde gefilmt und der Hund war daheim und da gab es dann auch eine Kamera und man hat einfach geguckt, was der Hund so treibt. Und dann hat man gleichzeitig Frauchen so gefilmt, wie sie da quasselt mit ihrer Freundin. Und die sollten dann irgendwann zu irgendeinem speziellen Zeitpunkt, wann immer sie wollen, dann sagen: Tschüss, okay, und ich gehe wieder heim. Und das Interessante war, sobald Frauchen dann die Intention hatte, so jetzt gehe ich heim, steht der Hund auf, regelt sich, wackelt mit dem Schwanz, springt von der Couch und läuft schon mal zur Tür und wackelt. So, und guckt, und ich meine, da musst du dann wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde warten, bis er heimkommt, aber dass dieser Impuls da plötzlich bei ihm aufgetaucht ist, das ist schon Wahnsinn. Und man könnte eigentlich tatsächlich in der Metaphysik so viel sich schon anschauen, wenn man es wollte, aber ja, das kommt, glaube ich, noch. Es sind immer nur so einzelne Schmankerl, die man mal findet. Ich find Wissenschaft ja super spannend und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir mal beginnen. Mit diesem Bewusstsein wissenschaftlich zu arbeiten.
Das muss man ja nicht immer trennen. Also
Nee, gar nicht.
ich verstehe auch nicht, wo das hergekommen ist. Also ich habe ja selber Mathe, Physik studiert und komme aus einem sehr naturwissenschaftlichen Hintergrund. Hat auch immer mal wieder mein Weltbild auf den Kopf gestellt, dieser Zwiespalt zwischen Spiritualität und Naturwissenschaft. Aber wenn man sich das eigentlich mal so anschaut, in den letzten Jahrhunderten, die ganzen großen Physiker waren alles sehr spirituelle und gläubige Menschen. Und ich denke, das ist was, was so wertvoll ist, weil es einem einfach auch nicht beschränkt in seinem Denken, weil man einfach weiß, da ist mehr als das, was ich mit meinen Sinnen, die mein Körper mir zur Verfügung stellt, einfach wahrnehmen kann. Und ja, das wird spannend zu sehen, wenn wir aufhören, diese Beschränkungen ja als gegeben hinzunehmen.
Ja, ich glaube, die Wissenschaft damals war da wahrscheinlich sogar weiter wie wir.
Aus.
Also eine Zeit lang, es gab ja große Sprünge in der Wissenschaft, Einstein, Quantenphysik, Tesla. Ich glaube, so wie du Musik channelst, so haben die ihr Wissen rangeholt.
Glaube ich auch. Diese tiefen Wahrheiten oder revolutionären Erfindungen sind auch eingegeben in der Form. Und aber das Thema Wissenschaft ist sicher auch ein ganz gutes Thema mit Wiki zu sprechen. Die hat sich auf tiefer Ebene auch mit neuen Formen der Wissenschaft auseinandergesetzt und was man auch jetzt mittlerweile alles auch an Beweisen sozusagen hat, was alles so passiert mit Herzfrequenzen und verschiedenen Feldern. Sie ist ja auch Wissenschaftlerin.
Ja, das
Ein besonderes Anliegen auch ist, die Brücke zu schlagen für Menschen, die auch diesen Background brauchen, auch was Griffiges zu haben oder noch diese Beweisbarkeit für den Verstand. Also es sind da immer verschiedene Ebenen. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Brücke, auch gerade heute, wo für viele auch die Wissenschaft, wie sie manchmal auch verwendet wird, auch nicht mehr ausreichend ist, aber es gibt ja viele neue Forschungen und neue Felder, die da aufgezäumt werden.
Da können wir wahrscheinlich sogar ein extra Video machen, das ein bisschen ausführlicher machen, weil ich glaube, auch von euch da draußen sitzen jetzt sicherlich viele, die sagen, das interessiert mich, weil es einfach, ich glaube, man wächst einfach im Moment in diesem Zwiespalt auf. Man lernt in der Regel, sage ich jetzt einfach mal, dieses doch sehr rational denkende naturwissenschaftliche Weltbild kennen. Und falls ihr mittlerweile jetzt eben bei uns seid, ist es wahrscheinlich immer mehr aufgebröckelt. Und ich glaube, gerade am Anfang von seiner Reise ist man oft so wie oft wieder hin und her gerissen und das eine Weltbild reißt das andere ein, aber das eine schließt das andere eben nicht aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein richtig schönes Thema wäre, wo wir uns einfach gemeinsam noch mal ein bisschen Zeit für nehmen könnten.
Oh ja, da hätte ich mir jede Menge Bock drauf. Ja, ich liebe sowas.
Aber ich glaube, das könnte Ausmaße annehmen, die dieses Video dann sprengen.
Genau. Aber ja, also wie du es auch so schön sagst, es schlägt auch irgendwie eine Brücke. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass gerade Männer das irgendwie auch brauchen. Also ich glaube, Frauen sind oft eher so empathisch spüren mehr. Also bei Mona ist es ja auch so. Mona ist ja auch so das offene Scheunentor. Sie kriegt immer zuerst mit, was eigentlich abgeht. Und Männer sind ja dann auch doch oft eher in der rechten Gehirnhälfte unterwegs und rational. Man merkt es auch so, wenn man vom mehr oder weniger aufgeweckten Kollektiv redet. Ich sage immer noch, wir sind eigentlich eher noch in einem Aufwachprozess. Wir haben vielleicht mal ein Auge ein bisschen. Aber das ist ja spannend, dass so die weibliche Welt eher sich in die Spiritualität so begibt und die männliche oft eher so in die Exoterik, in die Verschwörungstheorien und versuchen die Welt so sich zu erklären oder zu interpretieren und dann halt auch oft so sich dann mit Quantenphysik auseinandersetzen. Habe ich auch total viel gemacht, Wasser und Biophysik und da gibt es so geniales Zeug. Und das ist eine Riesenhilfe, um zu merken, okay, mit diesen ganzen Sachen, die kann ich auch in die Hand nehmen und damit kann ich Sachen machen, keine Ahnung, ich Kristalle in mein Wasser und schmeiße danach das Wasser auf meine Blumen und die wachsen plötzlich besser, dann sehe ich das, ja, ich kann das wissenschaftlich nachvollziehen und dann ist plötzlich der Glaube da und der hilft dann vielleicht auch, diese andere Ebene zu öffnen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir, wie ich es euch auch schon gesagt habe, war auch das damals wichtig, dass ich die Verknüpfung zur Musik herstelle. Mhm. Also ich brauchte irgendwas aus meinem eigenen Verständnis, dass ich sage, okay, das passt dazu. Das ist irgendwie nicht im Widerspruch und ich kann da die Brücke herstellen. Das ist bei jedem anders. Bei mir war das damals aber auch essentiell wichtig, sonst wäre die Türe auch nicht aufgegangen. Und ich habe auch danach auch immer noch verglichen, ob es da nicht doch irgendwie Sprüche gibt, aber so nach und nach setzt sich dann das Mosaik zusammen. Auf seine Weise.
Ja, also ich denke, Musik ist halt auch so was, was einem auch einfach ermöglicht, zu sich selbst zu finden und sich halt auch auf eine Art und Weise auszudrücken, wie man es mit Worten nie könnte. Also ist halt so viel präziser, um irgendwelche Emotionen und so weiter wahrzunehmen, darzustellen, sich auszudrücken. Insofern, ja, ich glaube, das ist auch irgendwo ein gewisser natürlicher Prozess, den man da deutlich einfacher gehen kann, wenn man da den Connect hat. Wenn man es will, natürlich.
Ich kann gar nicht viel anderes sagen, weil in diesem Leben kenne ich nur den Weg über die Musik. Aber ja, das war, wie gesagt, ein sehr hilfreicher Begleiter und durch die Erlebnisse.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Katalysator. Musik ist ja Schwingung und Musik ist aber auch Mathematik. Also da ist es ja auch schon wieder irgendwie super spannend. Und du kannst die Schönheit der Mathematik in der Musik wiederfinden, die Naturkonstanten. Und es ist Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt.
Ich muss ein bisschen lachen, weil für mich Mathematik einfach der Graus meiner Schulzeit war. Das war halt total immer ein Widerspruch zu meinem eigentlichen Bestreben und es hat mir es war also witzigerweise auch hat mich das sehr lange noch in Träumen beschäftigt, die Mathematik als Albtraum, und aber es hat auch wieder was mit Solia zu tun, denn ich habe es, also wenn man so vom Abitur träumt, ist auch so der Symbolgehalt oft auch so eine Reifeprüfung, wenn man vom Abitur träumt, steht man gerade irgendwie vor einer Prüfung oder muss irgendwie eine Aufgabe im Leben erfüllen. Und diese Träume von Mathematik kamen sehr, sehr oft. Und ich habe das Abitur, musste es immer wieder machen in meinem Traum. Und als ich in der Nacht, bevor ich die Website von Solia veröffentlicht habe, habe ich zum ersten Mal das Abitur bestanden. Da war ich, hat der Traum vom Abi-Streich gehandelt. Da war ich sozusagen schon drüber hinaus über die Prüfung. Und es war sozusagen eine neue Ära oder eine neue Phase. Und diese Mathematikträume sind dann Geschichte gewesen.
Super. Nein, du musst das so sehen. Du kannst eigentlich Mathematik. Du hast halt nur einen anderen Zugang dazu. Und ich glaube, Mathematik und Musik, sie gehören irgendwie zusammen und es gibt ja auch, wie heißen die Leute, ich vergesse immer den Namen, Autisten, genau, bei denen ist es auch ganz spannend. Es gibt zum Beispiel einen Autist, der hatte mal irgendwie einen Anfall und dann ist sein visuelles und sein mathematisches Areal im Gehirn, das hat sich vernetzt und normalerweise sind die bei uns wie alles bei uns in dieser Welt getrennt, ja. Aber dort ist plötzlich eine Verbindung aufgebaut und ob es jetzt nun die Musik ist oder die Visualität ist egal, aber es ist tatsächlich irgendwie alles eins und er hat dann plötzlich Zahlen gesehen. Es ist kurios, aber er ist einer der krassesten Leute. Also der hat auch Weltrekord-Guinness-Buch gemacht, Pi mit 300 Stellen nach dem Komma.
Die haben eine richtige emotionale Verbindung auch. Ja,
genau.
Die spüren das einfach.
Diese Zahl, also ist für den ein emotionaler Hochgenuss.
Ja, so als ob man ein Tier anguckt und es beschreibt oder eine Landschaft oder so und man sagt einfach, okay, das ist da, das ist da, das ist da und wir alle so, okay, was?
Und was mich am heftigsten begeistert hat oder was mega mindblowing war, er konnte Zahlenmengen auch formen oder aufmalen. Und dann ist er einfach hingegangen und dann hat man irgendwie gesagt, gib mal die Zahl 237. Und dann hat er irgendwie so einen Klecks gemacht. Sah einfach nur aus wie ein Klecks mit irgendwelchen Ecken und irgendwelchen Rundungen. Und dann hat er die Zahl 78 oder sowas aufzählen sollen und hat es auch gemacht. Und das tut er jedes Mal immer exakt gleich zeichnen, egal wann man ihn fragt. Und das Spannende ist, wenn man jetzt zwischen der 237 und der 78 die Differenz nimmt und er zeichnet die, dann passt die wie ein Puzzleteil zwischen die anderen beiden. Und das zeigt diese krasse Verbindung. Und daher sage ich, du kannst auch Mathematik, nur auf einer anderen Ebene. Das ist schon Wahnsinn. Da gibt es auch, ich glaube, die Mathematik in der Form, so rational, wie wir sie verwenden, ist halt einfach langsam. Sie ist halt nicht aus unserer Intelligenz heraus, unserer tiefen Intelligenz, sondern halt irgendwie rational. Da gibt es auch dieses schöne Beispiel von einem, wie heißt die Studenten und?
Der Professor.
Der Professor, genau. Und der Professor hat gesagt, hier habe ich einen Ball, den werfe ich jetzt euch zu. Ich werfe den mit so und so viel Geschwindigkeit, der ist so und so schwer, ballistische Kurve, der wird so und so weit fliegen. Ihr habt 5 Minuten Zeit zu berechnen, wie ihr den am besten auffangt oder wo er aufkommt. Und dann haben die Studenten angefangen, nach 5 Minuten sind sie zu keinem sinnvollen Ergebnis gekommen. Dann hat er gesagt, du Junge, und da war so ein kleiner Junge, fang mal den Ball. Dann hat er den Ball geworfen, der Junge hat den Ball gefangen und hat gesagt, guck mal, der kriegt es in Millisekunden hin, das zu berechnen. Warum kriegt ihr das nicht hin? Ist schon lustig. Ja, aber was mich trotzdem wundert, ist, was halt irgendwie interessant ist, ist halt genau dieses Brückenthema, dass so gerade die Männer ganz oft irgendwie noch in dieser Exoterik unterwegs sind, während die Frauen gefühlt für mich das schon eher begriffen haben. Und das ist ein Thema, was mich auch irgendwie ganz oft noch so, wo ich ein großes Fragezeichen habe, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so wenig Männer in der Spiritualität? Also hier, hey, wir beide mal. Aber auch jetzt, ich meine, ich habe ja jetzt YouTube und da kann man dann Analysen fahren und dann sehe ich, dass 90% sind Frauen und 10% Männer. Und das wirkt erstmal halt nicht wie so ein schönes Gleichgewicht. Hast du damit irgendwie Erfahrungen gemacht oder hast du eine Erklärung, warum so wenig Männer in der Spiritualität unterwegs sind?
Also Erfahrungen natürlich auch, weil ich in all meinen Kursen, die ich selber damals auch besucht habe, meistens einer der wenigen Männer auch war. Ist eine gute Frage, warum die Männer da länger brauchen. Also eine wirkliche Erklärung habe ich auch nicht dafür, weil es prinzipiell kein Ausschluss ist. Also ich wüsste nicht, was die Männer per se daran hindern sollte, auch nicht diese aufnehmende und rezeptive und weiche Energie.
Hast du das Gefühl, du bist eher ein weicher Mann schon immer gewesen?
Ich habe sehr viel weibliche Energien. Ich habe auch von auf seelischer Ebene oder die Seelenrolle als Künstler. Das ist eine weibliche Energie. Und verschiedenen Ebenen zeigt sich auch das Aufnehmende eher.
Das ist bei mir ganz ähnlich tatsächlich.
Also meint ihr, das ist vielleicht einfach... Oh, sorry.
Im Human Design zum Beispiel, wer das kennt, das ist auch eine Möglichkeit, das so ein bisschen abzubilden. Da habe ich auch sehr viele offene Zentren, also nicht sehr viel definierte Chakren oder Zentren. Das heißt, ich bin eher ein Aufnehmender. Deswegen bin ich auch ist meine Funktion auch die eines Mediums, das durchzugeben, aufzunehmen. Und Ja, und bei euch ist es, glaube ich, auch ähnlich. Oder Vicky zum Beispiel in einer anderen, die ist eine Frau, aber hat eine sehr, sehr männliche, richtungsgebende Energie in einer anderen Form.
Ja, wir haben schon festgestellt, wir haben uns beide was dabei gedacht bei den unseren Frauen. Ne? Mona hat die kurzen Haare, ich habe die langen. Sie ist auch tatsächlich die, die zu Weihnachten immer die Stichsäge geschenkt bekommt oder eine Kreissäge oder sowas. Ich, Gottes Willen, bin froh, wenn ich eine Glühbirne reingedreht
Hey,
bekomme.
mit der Flex hattest du neulich auch Spaß.
Ich habe geflext zum ersten Mal in meinem Leben. Das war cool, so mit Funken.
Ein echter Mann.
Ja, richtig männlich.
Aber ich glaube, das ist auch der Knackpunkt bei der Geschichte, meint ihr nicht? Wenn man sich mal anschaut, wie die Gesellschaft geprägt ist. Also ich glaube, mittlerweile bricht das auf, aber wenn man jetzt sich mal so die letzten 30 bis 80 Jahre anschaut, war der Mann der Beschützer, der harte Kerl, der eben keinen Raum für Emotionen hatte, weil er eben diese Beschützerrolle auch irgendwo von der Gesellschaft her angelernt gekriegt hat. Und die Frau hat eben diese typische Frauenrolle mit liebevolle Mama und so weiter einfach gehabt. Ich glaube, wenn man sich diese Klischeebilder anguckt, die immer mehr aufgebrochen wird, ich sehe da auch einen großen Punkt drin, warum das Ungleichgewicht in der Spiritualität da ist. Weil wenn du dein Leben lang trainiert bekommst, dass du deine Emotionen unterdrücken musst, damit du gesellschaftlich anerkannt bist, dann musst du dieses Muster auch erstmal aufbrechen können. Ich glaube, so einfach ist das gar nicht.
Hast du sehr wohl recht, ja.
Das ergibt irgendwie Sinn, ja. Die Männer haben die Frauen die ganze Zeit immer unterdrückt. Dadurch hatten die vielleicht weniger ihre Möglichkeit, in ihre Seelenkraft zu kommen. Und die Männer selbst waren halt einfach Scheuklappe. Ja, es wäre schön, wenn sich das irgendwie ändert. Und ich frage mich, wie man da vielleicht auch Wege sich ja, für die Zukunft vorstellen kann oder wie man das begleiten kann, manifestieren kann, dass auch die Männer da irgendwie ihren Zugang zu finden. Ja.
Ja, ich hier zum Beispiel in unserer Gegend gibt es ja auch immer mehr Bestrebungen, auch wieder dieses Tribe zu Männerrunden auch zu machen, wo sich Männer auch untereinander mal öffnen können und mal über ihre Sachen, über ihre Themen auch sprechen
Ich
können.
gehe dann mal, tschüss.
So, Stefan, also.
Sprechen wir nochmal. Ja, überhaupt eine Offenheit zu den eigenen Gefühlen zu entwickeln und auch sich mal sicher zu fühlen, auch unter Gleichgesinnten, dass man da mal was teilen kann. Und ja, aber auch gleichzeitig das Kernige auch nicht außer Acht zu lassen, mal ja, aus diesem, sich Männer unter sich sind einfach auch anders natürlich, gehen anders miteinander um. Und das würde uns wirklich gut tun, auch so Männerrunden zu machen.
Ist die Spiritualität vielleicht zu weiblich? Haben wir vielleicht noch nicht die männlichen Energien in der Spiritualität gefunden? Es gibt ja dieses Schamanische, das vielleicht auch spirituell ist, aber eine ganz andere Qualität hat. Vielleicht ist es so, dass die spirituelle Gemeinschaft zurzeit eher auch diesen weiblichen Aspekt lebt, weil logischerweise. Ja, die Menschen dafür sind da, die das machen. Vielleicht muss man da erst ein Tor öffnen, dass vielleicht diese Energien kommen können, wo Männer auch irgendwie andocken können.
Ja, genau. Vielleicht balanciert sich es auch ein bisschen aus, dann das Ganze. Dass es wirklich eine gesunde männliche Energie wieder reinbekommt, die einfach der natürliche Gegenpol ist, aber der sie nicht kaputt bricht, der es nicht niederredet, aber einfach ja, das, was halt ein Mann auch ausmacht in seiner heilen Form und die andere Kraft damit reinzubringen. Aber ja, ich glaube, da wird sich die Wippe wird sich dann noch mehrere Male irgendwie bewegen und schaukeln, bis da eine Balance hergestellt ist. Aber in unserer Runde oder auch bei Solia kenne ich auch sehr viele Männer, auch die sich auch für Seelensprache zum Beispiel öffnen, die da auch ja, ihre Energien freisetzen, aber ja, es ist noch nicht in der vollständigen Balance.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir als Community da einfach auch viel machen können, weil ich glaube, bis, ich weiß nicht, wie stark die Vernetzung im Moment noch ist, oder ob die schon so da ist, solche Projekte, wie wir sie jetzt machen, dass wir da auch einfach viel mehr als Gemeinschaft funktionieren, dass auch diejenigen, die auf der Suche sind, auch vielleicht schneller einfach das finden, was für sie passend ist, dass es nicht so dieses Trennende ist, ich habe meins und darin bin ich richtig krass, sage ich jetzt mal. Und diejenigen, die ähnliche Dinge mögen, schließen sich zusammen, weil sie sich darüber gut austauschen kann, sondern dass man halt auch vielleicht mehr Gruppen schafft oder mehr Formate schafft, wo man einfach auch den Austausch zwischen unterschiedlichen Arten, die Spiritualität zu leben, einfach auch ein bisschen mehr in den Vordergrund auch rückt, dass die Leute das auch sehen, dass es diese andere Energie gibt, weil ich bin mir sicher, dass es die gibt. Du hast es ja vorhin auch mit Vicky schon erwähnt, dass sie auch ein bisschen mehr, sage ich mal, in den erdigen Energien auch unterwegs ist. Und insofern glaube ich, wäre das da mega wertvoll, wenn man da einfach auch das Netzwerk stärkt.
Wie ist denn das in der Kampfkunst? Ihr macht ja Kampfkunst. Wie sehen Sie denn da die Balance von männlich und weiblich oder auch an euren Schülern?
Ja, also das ist genauso spannend tatsächlich. Es gibt sehr weiche weibliche Kampfkünste und es gibt sehr, sehr harte männliche Kampfkünste. Und da treffen sich normalerweise dann halt auch natürlich diese Menschen, die da irgendwie gut reinschwingen, sag ich mal, die das anzieht. Wir machen jetzt zum Beispiel eine Kampfkunst, die nennt sich Wing Chun, kommt so ein bisschen aus dem Shaolin heraus, ist auch aus dem Tai Chi, aber das Spannende an der Kampfkunst ist, dass die alle Aspekte vereinigt oder vereinigen kann. Also so wie sie derzeit überall trainiert wird,
Tut sie es
werden,
nicht.
genau, tut sie es nicht, ganz häufig. Das ist sicher auch nicht die einzige Kampfkunst, die alle Aspekte vereinigt, aber zumindest eine, die das kann. Und da arbeiten wir auch gerne mit den Elementen Wasser, Feuer, Erde, Luft und tatsächlich ganz praktisch braucht man in der Kampfkunst Blitz. Ist, glaube ich, kein typisches Element normalerweise, aber Elektrizität ist auch eine sehr, sehr spannende Energie, die man definitiv dazu nehmen muss in der Kampfkunst. Stichwort Bruce Lee zum Beispiel. Da merkt man zum Beispiel, dass dieser Weg geht. Also die Kampfkunst bietet alles an und jeder, der dort beginnt, kann theoretisch etwas für sich finden, wo er merkt, ah, das fällt mir leicht, das kann ich gut. Und dann kommen wir und sagen, ja, das liegt daran, dass es eine stabile, starke Technik ist. Typ Erde, wahrscheinlich bist du ein sehr erdiger Mensch. Deswegen fällt dir das leicht und hast auch einen guten Stand und so, bist also strukturiert und standfest, genau,
Bodenständig.
bodenständig und so. Und dann fängt man an und macht weiche, fließende Bewegungen. Ja. Und der Mensch sieht aus wie so ein Bär, der gerade irgendwie.
Elefant im
Ja,
Porzellanladen, so nach dem
genau,
Motto.
richtig. Aber das Spannende ist, dass man auf einer gewissen Bewusstheitsebene, gerade mit diesen Elementen, da ist es eigentlich, man muss gar nicht von Energien reden oder sowas. Es reicht einfach, diese Elemente zu nehmen. Die versteht im westlichen Raum irgendwie jeder. Ja, Feuer heiß und feurig, ja, und Wasser weich und fließend. Das kann jeder sofort intuitiv aufnehmen. Und dann diese Person zu sagen: Hey, du bist einfach Erde. Das bist du. Das ist dein Sein, das macht dich aus. Also cool, sei stolz drauf. Das sind viele, viele tolle Aspekte. Und dann hast du deine Fehler, die Elemente, die dir fehlen. Und oft denken wir dann immer, oh Scheiße, ich komme nicht mit spontanen Situationen klar, das macht mich immer voll fertig, weil ich meine Struktur brauche. Und dann fühlt man sich irgendwie schlecht. Aber wenn man weiß, hey, man ist einfach Erde, dann ist es vollkommen okay. Man ist so strukturiert und man darf so sein. Und man darf sich sagen, dass ich das andere auch dementsprechend erstmal nicht bin. Und dann ist die Kampfkunst dafür da, zu sagen, hey, und jetzt versuche ich trotzdem das Stückchen für Stückchen, mich in diese Energien zu wagen. Und plötzlich fangen dann diese harten Kerle an, sich auf diese weichen Energien einzulassen. Aber sozusagen, weil sie diesen Zugang eigentlich erstmal aus dieser Härte hatten, wo sie gemerkt haben, ah, da funktioniert mein Zeug. Und jetzt machst du ein und dieselbe Technik plötzlich nicht mehr hart, sondern fließend. Und das strugglen sie, aber bei
Sie sind dann
vielen,
auch stolz drauf. Also
ja.
dieser Fortschritt ist halt auch was sie unheimlich weiterbringt. Und wenn du die Möglichkeit hast, erst mal was zu beginnen, wo du in einer guten Lernzone bist, wo du nicht überfordert bist. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Windelement bist und musst, also so ein bisschen, ja, ich bin so ein bisschen, vielleicht ein bisschen verträumt oder so. Und dann musst du aber eine Technik machen, die super viel Energie und straightforward mit dem Kopf durch die Wand. Dann bist du überfordert, dann kannst du nicht lernen. Und das ist so ein bisschen was wir einfach umzusetzen versuchen und diese Lernzone einfach zu schaffen, wo man immer ein bisschen was Neues hat, aber nicht so viel Neues, dass es einem überfordert, Und was halt sehr spannend ist, dass wenn man so in die Kampfkunstwelt rausschaut, dass sehr, ja, nicht jede Kampfkunst sehe ich jetzt auf Anhieb das Potenzial, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich die Kampfkunst nicht verstehe, weil ich sie selbst nicht in voller Tiefe ausgeübt habe. Aber man merkt, wie die Kampfkünste so ganz klar diese Trennung ziehen. Das ist Karate, das ist Taekwondo, das ist Kung-Fu und es ist alles was anderes. Und jeder sagt natürlich, meine Kampfkunst ist die beste. Man merkt da, da ist eine ganz, ganz starke Trennung da und es hat eigentlich ein sehr, sehr hohes Potenzial, einfach den Leuten, je nachdem, ja, wo sie halt gut drin sind, den Weg zu zeigen. Und es ist natürlich sehr einfach, von dieser körperlichen Ebene auch den Sprung auf so ein bisschen dieses Spirituelle zu gehen, weil viele, die da eine Weile Kampfkunst machen, halt auch Interesse an dem Mentalen entwickeln, weil egal, was man jetzt macht, selbst wenn man was in Anführungsstrichen Brutaleres macht, was jetzt nicht mehr so diese, was jetzt nicht, ja, es ist auch eine Kampfkunst, aber steht halt viel mehr der Kampf im Vordergrund, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Kickboxen oder Ähnliches schaut. Aber trotzdem, was man tut, ist, damit man gut ist in einem Kampf, man muss die Ruhe finden und zwar in jeder Situation. Und ich finde, das ist was höchst Spirituelles, egal wie man das Ziel nachher erreicht.
Ich glaube, jede Kunst führt zu Gott. Eigentlich ist es komplett egal, was man macht. Man muss bloß diesen einen Aufhänger finden, den Draht zu dem Ding, wo das Herz irgendwie für schlägt. Und wenn man diesen Weg einfach läuft, dann geht es eigentlich gar nicht anders. Man kommt irgendwann dort an in diesen Welten. Aber ja, vielleicht kann man genau das auch adaptieren. Wir haben also im Endeffekt eine Kampfkunst, die einen guten Einstieg gibt und dann hat man Möglichkeiten, die anderen Welten zu erfahren. Und vielleicht gibt es irgendwann mal einen Weg, das Gleiche auch in der Spiritualität hinzubekommen.
Ich glaube auch so wie du, dass wir ganz unterschiedliche Tools angeboten bekommen. Jeder auf seinem Seelenweg, unterschiedliche Forschungsmöglichkeiten, sich selbst zu sehen, sein Wesen zu erkennen, auch seine Ausrichtung. Also wenn du jetzt sagst, der eine ist Erde, das zu sehen, auch auf die Kampfkunst oder auch die Musik. Wenn ich einen Klavierschüler habe oder einen Musikschüler, dann sieht man ja auch bestimmte Neigungen oder Ausrichtungen.
Ja.
Kriegt jeder so sein Tool mit, um sich selbst zu sehen und um das nach außen zu bringen, was zu erarbeiten, was dazuzunehmen, das, was fehlt, sich damit auseinanderzusetzen und letztendlich über verschiedene Stationen so sein Gesamtverständnis und seine Anbindung immer mehr zu begreifen und zu wahrzunehmen und dann zu sehen, dass es ist eigentlich egal ist, was man tut und dass die Art und Weise, wie es ausgeführt wird, wie beseelt das gemacht wird und mit welcher Verbindung was getan wird, dass dann die Essenz und die Wahrheit in jedem Gebiet, ob das jetzt ein Karate-Künstler ist oder ein Musiker oder ein Medium oder ein Schuhverkäufer oder ein Handwerker, dass dieses Göttliche und diese Rührung und diese Schöpfungskraft dann durch alles durchscheint.
Ja, alles, egal welche Kunst, ist Ausdruck, Seelenausdruck im Endeffekt. Und den sucht man, glaube ich, seinen eigenen. Ist schon spannend.
Ja, und ich denke halt, je näher du an deinem eigenen, ja, je mehr du was findest, was dich selbst auch verkörpert, je mehr findest du halt auch automatisch zu dir und hast auch eine ganz andere Möglichkeit, dich auch wahrzunehmen.
Ja, sind wir mal gespannt, was es dann noch für Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja auch die Astrologie zum Beispiel, das ist ja vielleicht eher noch was Wissenschaftliches. Vielleicht sind das auch solche Mittel, über die dann irgendwann mal auch dann unsere Landsleute mal dazukommen. aber wer weiß, vielleicht rede ich die ganze Zeit darüber. Dabei sind es so Menschen wie wir, die das zum Schluss dann eigentlich machen. Wir sind ja im Endeffekt Kerle. Also vielleicht bieten wir dann auch irgendwann mal den Boden dafür. Schauen wir mal.
Ich glaube, dass auch ganz viel Potenzial auch noch im Thema Sexualität liegt, in der Heilung einer gesunden Sexualität und des natürlichen Ausdrucks, dass da auch,
Gleiches Thema, ne?
Was auch, wenn wir noch auf die Frage zurückkommen, auch bei den Männern, dass da auch noch oder generell viel in der Gesellschaft noch verzerrt ist und verdreht auf den Kopf gestellt ist und dass da noch viel Heilung und Befreiung und Lust und Freude liegt, die uns wirklich von unten her auch wieder befreit und unsere Schöpferkraft, die nun mal auch im zweiten Zentrum auch liegt und da so viel erfahren werden kann und erfahren werden muss auch noch und befreit. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Weg neben der spirituellen Betätigung oder es ist ja auch was Hochspirituelles, diesen Körper wirklich anzunehmen und auszuleben und auszukosten. Ja.
Absolut. Da hast du recht. Ich arbeite jetzt seit 3 Tagen, 4 Tagen mit der Gaia-Energie. Davor habe ich ja eher so mit der Christus-Energie oder mit kosmischer Energie gearbeitet. Bin ja auch so Sternkind. Und meine Aura ist halt komplett so wie so ein V, ja, also wie die ordentlichen Männer. Always. Ich sage gerne always Upper Body Day. Und Mona ist ja eher so ein Erdenkind. Sie verkörpert diese Energien super. Und dann kam irgendwann mal auf die Idee, okay, ist vielleicht sinnvoll, wenn ich sie behandle, mit Erdenergien zu behandeln. Und ich glaube, nach 3 Minuten oder so musste ich abbrechen. Und ich saß nur noch da und habe geschwitzt und gekeucht, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Es war so heftig. Da habe ich erstmal gemerkt, wie unglaublich frei meine unteren Chakrenbereiche sind. Also ich glaube, da gibt's tatsächlich noch viel, viel zu machen. Also da hast du voll recht. Spiritualität darf auch von unten kommen, ne?
Unbedingt. Dieser Boden muss befreit und gelebt werden. Und das ist auch was die neue Zeit jetzt auch nochmal auch bereithält, dass man wirklich auch den Wünschen und den verdeckten Wünschen und dem Lustprinzip auch wirklich nachgibt, auch sich Beziehungen sucht, die einem ja auf allen Ebenen liegen oder sich auch zu erkennen, was brauche ich denn eigentlich wirklich, welchen Partner, welche Partnerin brauche ich, mich da auch weiterzuentwickeln und in meine Lust, in meine Freude zu kommen. Also, ja, das wird noch sehr lustig.
Ja, wenn man sich das so alles anguckt, also es ist schön irgendwie zu sehen, was für Potenziale halt noch brach liegen und was man sich noch holen kann. Aber dann überlegt man sich, was wir sollen den Aufstieg in diesem Leben noch miterleben? Manchmal kann man dran zweifeln.
Also ich möchte ja sehr alt werden. Ich denke auch, dass wir alle auch hier uns irgendwie mental einstellen auf ein Alter, das eigentlich unter unseren Möglichkeiten liegt und dass wir Alter falsch verstehen, dass das Alter so dahin und abwarten ist und auf warten, bis es vorbei ist, aber diese Reife, diese Weisheit und diese Reifezeit wirklich in einem vollen Bewusstsein zu leben und gesund zu sein. Also ich wünsche mir, ich möchte ganz natürlich von dieser Welt gehen, wie ein Musikstück. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal das letzte Mal drüber gesprochen haben in unserem Talk, aber ich komme immer wieder in verschiedenen Gesprächen drauf. Ich sehe das wie ein Musikstück, also ein Musikstück merke ich auch, wenn ich es improvisiere, wann das Ende kommt, wann das Stück einfach ausgespielt ist. Und da kann ich natürlich noch das Ende so ein bisschen verlängern und nochmal eine Wendung spielen und so weiter. Aber irgendwann merkt man, okay, jetzt lasse ich dieses Stück gehen. Dieser Klang ist jetzt vorbei. Und es geht mir ganz oft so, wenn ich so eine Improvisation habe, die mir sehr ans Herz gewachsen ist oder die, in der ich sehr tief drin war, dann fällt es mir mitunter schwer, dieses Stück loszulassen. Da merke ich das, da arbeite ich schon oder stelle ich mich auf meinen eigenen Tod irgendwann ein, dass ich merke, ich möchte und ich wünsche und ich gehe jetzt schon mit der Einstellung durchs Leben, dass ich das gerne spüren möchte, dass ich nicht Opfer meines eigenen Werks bin, meines eigenen Stücks, sondern selbst merke, ja, so. Und es ist, es kommt auch das nächste Musikstück, das denke ich mir dann auch. Ich mache ja wieder Neues, es kommt wieder Neues. Das Leben ist ja nicht mit diesem Klang beendet, sondern auch die Pause ist auch wichtig. Pause, das Ausatmen. Und so denke ich, dass es noch viel zu tun gibt. Es gibt noch so viel zu entdecken und so viel zu erleben in dieser neuen Welt. Ich habe noch so viele Ideen. Es braucht noch viel Zeit hier auf Erden. Und so gehe ich mit dieser Vorstellung, mit diesem Wunsch, mit diesem Gefühl, es ist auch so ein Gefühl durchs Leben. Ja, das Leben hier zu genießen und auch zu fühlen, wann das Stück vorbei ist.
Das wäre ein schöner Titel für dieses YouTube-Video. Das Leben ist ein Musikstück. Können wir noch ein Buch zuschreiben? Wirklich sehr schön. Oh, jetzt ist unsere Kamera ausgegangen. Oh wei, Moment.
Ist der Akku leer, oder?
Akku leer. Vielleicht sollte es uns jetzt auch sagen, wir müssen schlafen gehen. Stefan, es war mir eine Riesenfreude.
Es hat echt Spaß gemacht heute. Gerne wieder.
Ja.
Genau. Für mich war es auch ganz wunderbar, von euch gefragt zu werden. Ich wollte schon immer auch mal erzählen über Solia und so weiter. Wurde auch schon oft gefragt. Und jetzt freue ich mich, dass da ein bisschen mehr Klarheit. Danke für diese wunderbare Reise und freue mich, dass wir uns gefunden haben und hoffentlich auch noch viele schöne Dinge zusammen machen. Und ich freue mich, dass es euch gibt in euren Kanal und werde auch weiterhin gerne eure Channelings lesen und hören.
Ja, danke schön. Es war uns auch eine Ehre. Und das nächste Mal ist deine bessere Hälfte dran.
Ja,
genau. Genau, und ich bin mir sicher, wir werden noch viele Themen finden, die spannend sind, die wir dann auch gemeinsam noch in der großen Runde vielleicht auch mal besprechen können. Da könnt ihr also euch auf ganz viele schöne Talkrunden in nächster Zeit freuen.
Super. Dann, Stefan, vielen lieben Dank.
Danke euch.
Und bis zum nächsten Mal.
Mach's ciao, gut. Ciao. Tschüss.
Und cut!